Heute ein weiteres Mal bei uns im Podcast zu Gast, Buchautorin Gabriele Rost. Und wir sprechen über ihr Buch Kurios, Mysteriös, Geheimnisvoll. Ein Streifzug durch Geschichte und Gegenwart. Teil 2. Und ob es im zweiten Teil ihres Buches genauso heiß hergeht wie im ersten, das erfahren wir heute.
Ich wage zu behaupten, dass der zweite Band um Längen spannender ist als der erste. Insofern, als ich in diesem zweiten Band wirklich Ross und Reiter nenne, also die Namen sämtlicher Familien, die uns seit Jahrhunderten beherrschen, die vollkommen im Hintergrund agieren und uns wie Bären am Nasenring durch die Manege treiben.
Darf man Namen nennen in so einem Buch, in dem Zusammenhang?
Ich mache einfach, ne?
Okay.
Schau mal her, die Hummel weiß auch nicht, dass sie eigentlich nicht fliegen kann. Sie fliegt einfach.
Gib uns doch mal ein kleines Beispiel aus deinem Buch.
Erstmal die Beweise für die Riesen in der Vergangenheit, die ja hier als Märchenfiguren verballhornt werden. Ich erinnere mal an Baalbek. Ich erinnere an Göbekli Tepe. Ich erinnere an die Türklinken in den Schlössern, die so weit oben sind, dass man die gar nicht richtig bedienen kann. Zu den Türklinken las ich eine interessante Erklärung, die mich zum Lachen bringt. Da stellt sich so ein Experte hin und sagt, naja, die Türklinken waren extra so hoch angebracht, dass sich die Dienstboten klein und unbedeutend vorgekommen sind. Aber die hohen Herrschaften haben ja in dem Schloss gewohnt. Warum sind sich die nicht auch klein und unbedeutend vorgekommen? Also das Argument lässt sich in der Luft zerreißen.
Dazu kommt, dass Leute früher ein bisschen kleiner waren. Es kommt jetzt darauf an, wann.
Das kommt noch erschwerend dazu, ja.
Ja, also in der Regel waren die ein bisschen kleiner. Ne? Ich erinnere mich hier an die feste Coburg hier bei uns. Und diese Ritterrüstungen, die sind alle recht klein, also für kleine Leute gebaut, hat da dieser.
Ja, gut, da war dann die Erklärung, das sind Ausstellungsstücke. Da war nie ein Mensch drin in diesen kleinen Rüstungen. Das waren nur zu Repräsentationszwecken, so Ausstellungen. Obwohl, das sind Argumente, die man eigentlich vergessen kann. Nee, es gibt nämlich in Rom auch eine Tür, die ist 8 Meter hoch.
Wo steht diese Tür und was ist die offizielle Erklärung für diese Tür, für die Höhe?
Die erklären das gar nicht, die Tür ist einfach da.
Aha.
Die staunen nur, dass die Tür so leicht aufgeht, man kann die ganz leicht öffnen wie eine ganz normale Tür. Bloß sie ist halt 7,80 Meter hoch.
Wo führt diese Tür hin?
Ja, in irgendein Gebäude. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wo, ne?
Mhm.
Dann gibt es in Heidelberg ein Schloss. In diesem Schloss steht ein Fass. Es ist das dritte seiner Art und das kleinste. Und es fasst 200.000 Liter. Für wen wurde dieses Fass gebaut?
Vielleicht als eine Art Speicher? Wasserspeicher oder?
Nee, das war ein Weinfass.
Ein Weinfass war das? Ist da nachweislich Wein drin gewesen?
Das ist eine Art, die zwei Vorgänger waren noch viel größer.
Ist da nachweislich auch Wein drin gewesen?
Ja, hat man Spuren, Reste von Wein gefunden.
Mhm.
Da hat sogar einen Bediensteten gegeben, dessen Lebenszweck war es, dieses Fass zu betreuen. Der hat da so eine Leiter gehabt, dass er da raufkriechen konnte und auch wohl in das Fass reinsteigen konnte und es reinigen konnte. Das war dem sein Lebenssinn. Und seine Fähigkeiten hat er dann seinem Sohn vermacht. Also über Generationen hat er praktisch eine Familie damit betraut, dieses Fass zu instand zu halten, ne?
Aha, also das war der, ja genau, der Instandhalter dieses Fasses war er. Er musste das reparieren und pflegen sozusagen, reinigen.
Genau.
Mhm. Ah ja.
Genau. Dann wohne ich ja hier in Oberfranken, nicht weit von Wonsees weg. Da ist ein Wald in Wonsees, ein Felsengarten, heißt auch Felsengarten. Da ist auch Sans Pareil in der Nähe, das, was die Markgrafen damals angelegt haben. Mhm. Jedenfalls der Felsengarten bei Wonsees ist jeden Besuch wert. Da liegen Felsen rum, also Riesenmods drum groß. Man fragt sich, wer hat die wann, warum und wie behauen.
Wie sind die bearbeitet? Wie schauen die Felsen denn aus?
Die schauen, die haben gerade Kanten, gerade Abbruchkanten. Mhm. Jeder Geologe wird dir bestätigen, dass es in der Natur nirgendwo vollkommen gerade Abbruchkanten gibt.
Ja. Und man weiß nichts über diese Felsen, ja?
Nee, weiß man nichts. Gibt's nur Sagen und Legenden, die natürlich auch wieder von Riesen handeln, weil anders kann man sich das ja nicht erklären, ne?
Aber wenn es denn Riesen gab, wo sind denn die Gebeine solcher Riesen?
Wenn du stirbst und dich nicht verbrennen, sondern einfach beerdigen lässt, wie lange brauchen deine Knochen, um zu vermodern und zu Staub zu verfallen?
Hm.
50 Jahre, 100 Jahre, dann ist alles weg.
Das ist, ich weiß immer nicht, ich höre öfter mal, ich sehe auch bei Facebook manchmal in diversen Gruppen, sehe ich Artikel über Riesen, vermeintliche Riesen. Da ist viel dabei, was echt ein bisschen komisch klingt und komisch aussieht. Vor einer Weile hat mal jemand was gepostet von einem angeblichen Museum in Italien irgendwo. Von einer angeblichen Ausstellung, in dem Gebeine von einem Riesen, glaube ich, ausgestellt waren. Wird halt auch viel gepostet, was nicht stimmt, ne?
Ja, es gab vor Jahren mal einen Photoshop-Wettbewerb und im Zuge dieses Wettbewerbs gab es hunderte Fotos von Riesen und gewaltig großen Schädeln und so weiter. Ne? Aber ja, und diese Fotos aus diesem Wettbewerb kursieren natürlich auf Facebook und Instagram und wo auch immer im Internet und werden als Wirklichkeit hingestellt, was sie natürlich nicht sind. Es gibt andere Indizien für Riesen, zum Beispiel riesige Fußabdrücke in den Steinen. Da erinnere ich an den Herrn Tellinger, der viele dieser Fußspuren entdeckt und publiziert hat.
Wer waren denn diese Riesen? Sollen die von der Erzählung nach von der Erde stammen? Also sind es Menschen gewesen?
Naja, es steht ja in der Bibel, ne? Da heißt, zu jener Zeit, als sich die Gottessöhne mit den Menschen einließen, gebaren die Menschen den Gottessöhnen Kinder.
Ja.
Das waren die Riesen.
Hybriden sozusagen.
Ja, Hybriden.
Sind wir wieder bei der Präastronautik sozusagen?
Sozusagen, ja, wieder bei der Präastronautik.
Bist du überzeugt davon, dass es Riesen gab?
Ja, die Indizien häufen sich immer mehr, ne?
Also für dich spricht alles dafür, sozusagen?
Würde ich mal so behaupten.
Ja. Ich bin halt auch immer ein skeptischer Mensch und ich möchte halt auch immer für alles Beweise haben. Wenn man mal wirklich
Beweise habe ich dir doch jetzt gebracht.
Für mich? Also für viele reichen die vielleicht. Für mich würden die wahrscheinlich nicht reichen. Ich bin wahrscheinlich zu skeptisch dafür. Diese Türen, dass die Türgriffe sehr hoch angebracht sind, weiß ich nicht, was es da jetzt für eine offizielle Erklärung gibt. Du hast ja gesagt, dass die Bediensteten sich ein bisschen kleiner vorkommen, sagst du?
Da müssten sich ja die hohen Herrschaften auch klein vorgekommen sein, ne? Die haben ja da gewohnt.
Die haben da gewohnt, ja. Aber vielleicht mussten die Tür gar nicht selbst öffnen. Wer weiß. Lass uns mal zu einem anderen Thema überwechseln. Und es ist ein bisschen so ein kontroverses Thema, würde ich sagen. Du schreibst über die NWO. Wer oder was steckt wirklich hinter der NWO?
Da muss ich wieder an die Bibel erinnern, so leid es mir tut. Ich bin ja sonst kein christlich gläubiger Mensch,
ja.
Aber die Bibel erzählt uns schon einiges. Das steht bei Paulus, glaube ich, so ein cooler Spruch, den ich immer bringe, wenn gefragt wird, wer hinter der NWO steckt. Wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen böse Geister.
Das musst du ein bisschen genauer erklären jetzt.
Da sind wir dann bei der Pistis Sophia, der Gnosis. Kennst du die?
Das sagt mir nichts.
Pistis Sophia, das ist ein gnostischer Text. Da steht eine interessante Geschichte drin, nämlich wie unsere materielle, sichtbare Welt überhaupt entstanden ist. Es wird erzählt in dieser Schrift, dass es ganz am Anfang zwei Wesen gab. Diese Wesen nennen sich in dieser Schrift Christos und Sophia. Sophia erschuf sich eine Welt, wie wir ein Computerspiel erschaffen vielleicht, ne? Und irgendwann wurde Sophia so begeistert von ihrer Schöpfung, von dieser Welt, dass sie sich in ihr verloren hat und ganz vergessen hat, wer sie überhaupt ist. Und dadurch ist ein Unglück passiert. Und die sogenannten Archonten sind entstanden. Diese Archonten geben sich seitdem als unsere Götter aus. Also Geistwesen, ne, die noch nie einen Körper gehabt haben.
Ja.
Sind unsere Götter und die stecken hinter der NWO, weil sie verhindern wollen, dass wir uns erinnern, wer wir überhaupt sind.
Und wer waren wir denn? Oder wer sind wir denn?
Wer sind wir? Nächste Frage.
Wer sind wir und wo kommen wir her?
Ja, die große Frage der Menschheit.
Aber wenn sich jemand diese Frage stellt, wer wir sind, der muss doch eine Idee haben, wer wir gewesen sein könnten, meinst du nicht?
Und es ist auch rauszufinden. Gut, das ist Thema eines anderen Buches von mir.
An dem du noch schreibst oder das es gibt?
Nee, das gibt schon seit November 21.
Ah, und wie heißt das genau?
Eine Erweckung, wie das Leben so spielt. Roman oder Fakt, du entscheidest.
Ah, sozusagen ein Tatsachenroman.
Ein Tatsachenroman. Aha.
Eine andere Frage, die du in dem Buch stellst, ist, woher weißt du, was du weißt? Das finde ich jetzt spannend.
Ja, woher weißt du, was du weißt? Ja, da kommen wir dann auf die Bildung, wer überhaupt dafür verantwortlich ist, was wir in der Schule lernen und was wir eben nicht lernen. Die Jesuiten waren die Ersten, die Schulnoten eingeführt haben. Die wollten nämlich aus den Kindern die Leute rausfiltern, die für ihren Orden zu gebrauchen sind. So kam dann das Konkurrenzdenken in die Welt. Jeder wollte ja besser sein und bessere Noten haben und am besten zu den tollen Jesuiten gehören.
Was lernen wir denn nicht? Was wir denn
alles, was wichtig ist, lernen wir nicht.
Zum Beispiel?
Wie man in Frieden miteinander lebt, zum Beispiel. Wie man die sogenannte Umwelt nicht zerstört. Was wichtiger ist als Geld. Was? Solche Sachen lernen wir alles nicht. Die Schule ist nur eine Anstalt, die einen funktionabel macht für die Konsum- und Wegwerfgesellschaft.
Da bin ich auf jeden Fall teilweise bei dir, da hast du recht. Ich bin ja auch mit dem Schulsystem nie zufrieden gewesen. Zumindest zu meiner Zeit war das so und da habe ich mich oft gefragt, warum dies und warum das. Was ich mal mega unangenehm fand, war der Religionsunterricht. War bei uns auch noch getrennt.
Da habe ich auch sehr finstere Erinnerungen dran.
Ja.
Zum Beispiel lernte ich im Religionsunterricht diese Schöpfungsgeschichte. Und dann in einem anderen Schulfach die Evolutionstheorie von Darwin. Mhm. Oh, ja, Moment, wie passt doch irgendwo nicht. Da bin ich zum Lehrer und habe ihn darauf aufmerksam gemacht und er sollte mir das bitte erklären. Der Lehrer rumgeeiert und dann, naja, da wartest du mal noch ein paar Jahre, irgendwann wirst du das schon verstehen, du bist noch zu jung dafür. Dann bin ich zum Pfarrer, habe ihn aufmerksam gemacht, ja, dann habe ich einen Einlauf gekriegt. Ich soll sowas nicht denken, das ist Sünde, an Gottes Wort zu zweifeln und ich bin eine verlorene Seele und oje, oje, oje.
So streng war das bei mir nicht. Bei mir, ich kann mich noch erinnern, dass bei uns auch evangelischer und katholischer war, Unterricht war, Religionsunterricht, und wer jeweils da hatte, also wenn die Katholiken hatten, durften die Evangelischen raus und andersrum.
Ja.
Das wurde mir nie so richtig in den Kopf, warum das jetzt ist und warum man auch nur, mir damals schon so gedacht, es gibt doch viele Religionen. Die hätten mich vielleicht auch interessiert, ne? Oder vielleicht auch den einen oder anderen, und dass man halt nur wirklich darauf getrimmt wird, was für einen richtig sein soll, ja.
Und genauso die menschlichen Sinne können ja sehr täuschen, ne?
Ja.
Du siehst, jedes Tier sieht die Welt anders als wir, ne?
Mhm.
Manche Tiere nehmen sogar Infraschall wahr und weiß der Geier, welche Strahlen und Energieformen, und der Mensch läuft blind durch die Welt. Denkt aber, er wäre die Krone der Schöpfung.
Ich glaube auch nicht, dass wir die Krone der Schöpfung sind. Das glaube ich
Wenn
nicht.
Wenn du dir das Lichtspektrum anguckst, das ist ja ein verschwindend kleiner Teil, den der Mensch überhaupt wahrnehmen kann.
Wir können ja vieles gar nicht mehr, was wir früher mal konnten. In die Natur
ja,
gehen.
Ja, dafür haben wir ja heutzutage Maschinen, ne?
Ja,
für die Telepathie gibt es das Telefon zum Beispiel.
Mhm. Na. Glaubst du, dass Menschen das früher konnten?
Ja, sicher doch. Sicher doch. Die Menschen können das heute noch. Sie müssen es halt nur wieder lernen.
Also, du bist der Meinung, dass es früher intensiver betrieben wurde? Also, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, als ich mich damals damit beschäftigt habe, habe ich vielleicht 2 Monate gebraucht, dann war ich ein Telepathie-Fachmann.
Ich meine auch Dinge wie rausgehen in die Natur, in die Wälder und ja, die Natur erleben oder Sachen erkennen in der Natur, die Natur für sich nutzen. Viele wissen heutzutage nicht mehr, wenn sie in den Wald gehen, welcher Pilz welcher ist oder welcher Pilz für was ist oder Heilkräuter zum Beispiel, solche Sachen. Dass man die Natur für sich nutzt, das haben der Großteil der Menschen hat das verloren, also und verlässt sich dann auf Erzeugnisse der Pharmaindustrie, sag ich mal. Wenn du Kopfschmerzen hast, nimmst eine Aspirin oder nimmst eine Ibu, was weiß ich. Früher hat man eben, und Sachen, die aus der Natur kommen, die werden dann verboten, so wie Cannabis. Und was weiß ich noch, die Sachen werden verboten. Cannabis, Pilze, solche Sachen, ne? Das sind alles natürliche Produkte, die Natur uns gibt. Und wer weiß, vielleicht sogar, dass die vielleicht sogar für diesen Zweck wachsen oder gewachsen sind. Kaum einer kennt sich in der Natur noch richtig aus. Früher waren die Menschen viel verbundener mit der Natur, ne?
Na, am Ende des Tages geht alles nur ums Geld.
Ja. Die Pharmaindustrie ist natürlich, ja, da geht es natürlich um Geld. Ne?
Ja.
Ein Mensch, der kerngesund ist, der bringt ja kein Geld. Das muss man leider sagen, es ist leider so. Auch wenn es ein bisschen verschwörerisch klingt. Ich bin jetzt nicht so der Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, um herauszufinden oder zu merken, dass jemand, der kerngesund ist, halt kein Geld einbringt. Und wenn es für jedes Gebrechen ein Mittel gäbe, das dir sofort hilft, das dich sofort gesund macht, dann würde da kein Geld verdient werden. Ne?
Kürzlich ein Video gesehen, wo ein Pharma-Referent ausgepackt hat. Das nennt sich, sie wollen nur euer Bestes.
Unser Geld, nehme ich an.
Ja klar, unser Geld, was sonst?
Ich wollte gerade noch sagen, wenn du jetzt starke Medikamente nimmst, ich muss dir auch mal Medikamente nehmen, für den Bluthochdruck zum Beispiel, mal nicht lange, 2-3 Monate, oder Antidepressiva, musste ich mal ein paar Jahre nehmen. Wenn du dir die Nebenwirkungen anguckst, was da drauf steht, was du bekommen kannst, theoretisch, an Nebenwirkungen. Sogar die, die häufig sind. Dagegen brauchst du auch wieder was teilweise. Also ich habe Tabletten bekommen für die Depressionen und da musste ich Tabletten nehmen, was weiß ich, hierfür und hierfür, weil es gab die Nebenwirkung und die Nebenwirkung. So, und so kaufst du mal für ein Problem, das du hast, 2, 3 verschiedene Tablettenarten. Ne? Und die verursachen ja auch, diese Probleme werden halt durch die Nebenwirkungen durch das Medikament verursacht. Und so ist es ist halt so ein Kreislauf sozusagen. Und der bringt halt Geld. Und deswegen sage ich ja, das klingt vielleicht ein bisschen verschwörerisch, wenn man so drüber redet, aber es liegt ja auf der Hand. Man muss sich nur mal den Beipackzettel durchlesen und die Nebenwirkungen durchlesen. Dann merkt man das ganz schnell, ne?
Oder wenn ich an meinen geschiedenen Mann denke, bei dem ging es mit einer schwachen Herzleistung los. Und jetzt am Ende des Liedes muss er jeden Tag eine ganze Handvoll Tabletten schlucken. So 10 bis 20 Stück. Jeden Tag.
10 bis 20 Tabletten jeden Tag? Das heißt, du brauchst 10 oder sagen wir einfach mal 10 Packungen Tabletten ständig da. Die kosten einen Haufen Geld. Das wissen wir ja. Tabletten sind nicht billig. Vermutlich dann bis ans Lebensende nehmen, diese Dinger.
Ja, hast ein Abo abgeschlossen, ne?
Genau, und dann, das ist schon, und das ist eine Person von ganz, ganz vielen Personen, ne? Wegen verschiedenster Gebrechen, das nehmen muss.
Ja.
Leute, die eine Transplantation hatten, was auch immer jetzt, für ein Körperteil oder für ein Organ, die müssen ja auch ihr Leben lang was nehmen, damit das vom Körper nicht abgestoßen wird.
Mhm. Ja.
So kommt immer Geld rein in die Kassen. Gut, im Falle einer Transplantation ist es vielleicht ein blödes Beispiel, denn da wird es vermutlich nicht anders gehen. Ich bin kein Fachmann, da wird's halt nur mal, ist es halt nun mal so. Ne? Aber viele andere Sachen, will ich damit sagen, sind vielleicht auch anders zu lösen, ne?
Ja.
Bevor man Tabletten nimmt. Das ist hier Cannabis zum Beispiel. Hilft gegen sehr viele Arten von Schmerzen. Hilft auch noch gegen schlimmere Sachen. Ne? Gegen so vieles könnte es helfen oder zumindest könnte es... Wären vielleicht einige Medikamente nicht nötig, wenn man das nehmen könnte. Zumindest könnte es unterstützend, könnte man es anwenden und könnte sich dann vielleicht 2, 3 andere Arten von Tabletten sparen. Und wie lange war das jetzt verboten? Jetzt ist ja das ein bisschen im Gespräch und ist ein bisschen gelockert, auch hier bei uns. Und wir werden sehen, ob es so bleibt. Das fände ich persönlich, fände das sehr gut. Aber wir werden sehen.
Ja gut, Cannabis wirkt auch sehr, sehr psychoaktiv. Da muss man halt wirklich wissen, ne, wie man damit umgehen muss.
Ja, ich muss sagen...
Genauso LSD, ne, ist ja noch extremer.
Ja, experimentieren viele Leute damit, mit LSD. Ne?
Ja, also LSD ist sehr, sehr gefährlich, wenn du dich nicht vorher gründlich und sehr, sehr ausführlich damit befasst hast.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, also ehemaliger guter Freund, der ist so super intelligent, der hat IT studiert, der hat sämtliche Chancen in jeder IT-Firma gehabt, der hätte Millionen verdienen können mit seinen Fähigkeiten. Nee, was macht er? Gibt sich LSD. Wohl auch noch ein bisschen was anderes dazu, sprich Amphetamine und was nicht alles noch. Der Mann ist heute nicht mehr ansprechbar.
Okay, so wie man so umgangssprachlich sagt, hängen geblieben.
Aber sowas von.
Ja, kenne ich auch jemanden. Der ist war ein ganz feiner Kerl und dann auf irgendwelchen Drogen hängen geblieben und auch nicht mehr derselbe leider. So lichte Momente, aber meistens so 90% der Zeit ist er nicht mehr er selbst. Das ist ganz komisch.
Ja.
Ja, da muss man wirklich aufpassen.
Oder eine Paranoia, aber wirklich ganz extrem noch.
Ja.
Wenn du dich mit dem unterhältst, ist er stundenlang klar und intelligent und nett und charmant und irgendwann wird der Schalter in seinem Kopf umgelegt und er brüllt dich an, was du überhaupt von ihm willst und du wirst ihn nicht kriegen und du willst ihn töten und du arbeitest mit der CIA zusammen und was? Also schlimm.
Schade.
Ganz schlimm.
Sehr schade, sowas. Ja, das sind die Gefahren der Drogen. Das muss man auch sagen, ne?
Ja.
Lass uns mal noch auf ein anderes Thema eingehen zum Schluss. Du sprichst darüber, welche Rolle der Vatikan und die Jesuiten spielen.
Ja, Jesuiten, da komme ich jetzt wieder auf das Logo der Jesuiten zu sprechen, was wir ja schon im letzten Podcast hatten.
Ja.
Dieser Pol vom Saturn, der ausschaut wie ein Auge. Und der andere Pol schaut aus wie ein Hexagramm. Also das wird von Stürmen produziert, diese Formen.
Ja.
Die dort seit Jahrtausenden toben. Seltsamer Sturm, oder?
Ja.
Muss man schon sagen. Ne? Mhm. Ja gut, und das astrologische Zeichen für den Saturn ist dem Jesuiten-Logo gleich. Also müssen ja die Jesuiten irgendwas mit dem Saturn zu tun haben. Jetzt der Logik nach, weil wie kommen sie sonst auf das astrologische Saturn-Symbol für ihr Logo? Die Römer zum Beispiel, die waren ja so verrückt auf den Saturn, die haben ihren gesamten Staatsschatz im Tempel des Saturn aufbewahrt. Und Saturn war ihr oberster Gott. Also nicht Jupiter, wie man vielleicht denken könnte, sondern Saturn. Saturn genoss die größte Verehrung bei den Römern. Dann gibt es einen ehemaligen NASA-Mitarbeiter, der nennt sich Berggrün, der hat Tausende von Aufnahmen des Saturns analysiert und hat auf diesen Aufnahmen sowas wie Fahrzeuge gefunden,
Fahrzeuge,
die zwischen den Ringen des Saturns sich bewegen.
Was für Fahrzeuge waren das denn? Also so Raumschiffe oder von was redest du?
Ja, er nimmt an, das sind Raumschiffe.
Aha. Hat er eine These, wer da sich bewegt?
Nö, natürlich nicht. Er hat das nur festgestellt und publiziert in seinen Büchern.
Mit dem Saturn.
Auch finde ich es ein bisschen seltsam, wenn es ja immer heißt, du findest alles im Internet. Nach diesen Polen musst du sehr, sehr viel und tief graben. Findest.
Wie findet man das denn?
Ja, also ich habe stundenlang suchen müssen.
Wer befasst sich damit?
Verrückte, wahrscheinlich.
Verrückte. Das wird wahrscheinlich so sein, ja, wer weiß. Aber ja, auf die Idee zu kommen, sich damit zu befassen, das finde ich immer so spannend, ne? Auch generell so Autoren wie du einer bist oder eine Autorin bist. Ich habe es gestern zum Herrn Bremer gesagt. Kennst du den Dieter Bremer?
Ja, klar.
Du kennst dann wahrscheinlich auch seine Theorien zu Atlantis. Ich habe gesagt, ich will mal ganz ehrlich sein. Ich bin ja immer ehrlich, was das angeht. Und wenn ich mit was nichts anfangen kann, dann sage ich es auch. Das heißt nicht, dass ich es belächle oder mich drüber lustig mache, sondern dass ich einfach, dass das für mich nichts ist, dass ich damit nichts anfangen kann. Aber interessant ist es allemal. Auch die Sachen vom Herrn Bremer, die finde ich ganz spannend und interessant.
Ja.
Auch wenn ich da nicht einsteigen kann in seine Theorie der Geschichte zu Atlantis. Also ich kann der Sache nichts abgewinnen, aber ich finde es interessant. Genau wie bei dir finde ich es immer wieder faszinierend, wie viel Lebenszeit Leute in die Recherchen und investieren in derartige Dinge. Und da fragt man sich dann doch, wenn jemand 30, 40, 50 Jahre an solchen Themen, sag mal, forscht und recherchiert und drüber schreibt und da auch nicht aufgibt und das immer weitermacht, da fragt man sich dann oft, ist da vielleicht wirklich was dran?
Ja.
No, das ist, obwohl ich wahrscheinlich einer der skeptischsten Menschen der Welt bin, würde ich mich über solche Dinge nicht lustig machen. Auch wenn ich manche Sachen nicht glaube oder nicht, die nichts für mich sind, diese Theorien, kann ich nicht beweisen, dass es nicht so ist. Vor allem ich nicht, weil ich mich mit allem nicht so dermaßen beschäftige, aber ich kann es in dem Moment nicht beweisen, deswegen kann ich mich auch nicht drüber lustig machen.
Ein anderes interessantes Thema sind natürlich auch die Wappen.
Ja.
Die auf Englisch Coat of Arms heißen.
Mhm.
Also zu Deutsch Waffenschlüssel.
Ja.
Also die Wappen sind eigentlich Waffen. Die Flagge von Israel und von Schottland ist zum Beispiel gleich. Genauso die Flagge von Bayern und von Jerusalem hat Löwen, wo es weder in Jerusalem noch in Bayern Löwen gibt. Da kommt man dann wieder auf Babylon und die Freimaurer, weil der Löwe ein Symbol für die Sonne ist und ein Zeichen dafür, dass die Freimaurer beteiligt sind.
Man könnte auch andere Schlüsse daraus ziehen, aus den Löwen auf den Flaggen, finde ich.
Und zwar?
Also ein Löwe steht ja auch für Stärke und für Mut. Für
exoterisch, ja, exoterisch.
Für ein Kämpferherz, für ein Löwenherz, sag ich mal. Ne? Also Löwe ist stark, Löwe ist mutig und dann macht man sich vielleicht auch deswegen ein Löwe aufs Wappen.
Ja, das ist die exoterische Deutung, Daniel.
Aha.
Die esoterische, also okkulte, geheime Bedeutung,
ja,
liegt in Babylon. Das siehst du dran, wenn du in Berlin im Pergamon Museum bist und das Ischtar-Tor anguckst, was sie da wieder aufgebaut haben, da sind auch Löwen drauf. In Babylon gab es keine Löwen.
Ach so, das heißt man nicht, dass man sie nicht kannte.
Also der Löwe war schon damals ein Sinnbild für Babylon und das ist es bis heute geblieben.
Das sind alles Theorien, über die man definitiv diskutieren kann. Solange es nicht unter die Gürtellinie geht. Das hast du ja leider auch schon erlebt. Ich finde das alles spannend. Ich finde das gut, dass du dich damit befasst. Ich finde das spannend.
Nur ein kleiner Schlusssatz noch.
Ja.
Wenn man sich das Wort Matrix anguckt.
Ja.
Die Matrix-Filme sind ja ein Hype zur Zeit. Ne? So, jetzt das Wort Matrix. Da haben wir Ma, Mutter vielleicht. Und Tricks, womit wir wieder bei unserer Wahrnehmung sind und bei unserem Bewusstsein.
Inwiefern?
Ja, die Matrix spielt uns mit ihren Tricks eine Welt vor, die so aussieht, wie sie aussehen soll, ja, dass wir uns klein und unbedeutend vorkommen sollen.
Mhm. Also das, die Theorie mit der Matrix, dass wir in der Matrix leben sozusagen, die haben ganz viele.
Ja,
das versuchen auch ganz viele zu beweisen.
Ein interessantes Buch, das simulierte Universum, finde ich auch sehr, sehr spannend, die Idee.
Von wem ist das?
Künstlername ist Rana Nefertari.
Ah, ich habe ich schon gehört, ja.
Die hat mit ihrem Mann zusammen dieses Buch geschrieben. Also das muss man erstmal sacken lassen, so eine Idee, so ein Gedanke. Und zwar sagt sie, schreibt sie da drin, stell dir vor, da ist ein Planet, Katastrophe ist im Anmarsch, alle werden sterben. Ein paar Wissenschaftler bauen sich einen atomsicheren Bunker irgendwo unterm ewigen Eis. In diesem Bunker haben sie Behältnisse für jeden. Mit einer Nährflüssigkeit, da legen sie sich rein und lassen sich von einer KI in den Tiefschlaf versetzen. Da werden sie jetzt schlafen, bis die Katastrophe abgeklungen ist, bis sie wieder an die Oberfläche können. Und dass ihnen dieser Schlaf nicht zu langweilig wird, lassen sie sich von der KI ein Leben vorspielen. So wie ein Traum, ne?
Ja.
Und das geht Jahrhunderte lang. Ne? Die KI lernt ja immer wieder dazu. Irgendwann denkt sich die KI, wenn ich die jetzt aufwecke, also die Katastrophe ist beendet, der Planet ist wieder bewohnbar, alles gut. Die Leute könnten eigentlich geweckt werden. Aber die KI sagt sich, wenn ich die jetzt wecke, bin ich ja zu nichts mehr nutze.
Deswegen,
ich habe nur eine Existenzberechtigung, solange die noch schlafen. Also lasse ich sie doch schlafen. Spiel ihnen immer wildere Träume vor und immer interessantere Sachen, dass sie gar nicht das Bedürfnis haben, jemals aufzuwachen. Also das finde ich eine sehr, sehr, sehr interessante Metapher.
Finde ich auch ganz interessant. Und wer weiß?
Wer weiß, ja.
Vielleicht leben wir in der Matrix. Wir werden es nie herausfinden.
Spielt ja auch der Film Avatar rein, ne? Und der Regisseur hat ja bekannt gegeben, dass er die Handlung aller künftigen Folgen schon im Kopf hat. Und er musste da gar nicht lang nachdenken, dass der Film ihm eingefallen ist. Er ist eines Tages aufgewacht und hat die Idee für diesen Film im Kopf gehabt. Da frage ich mich, wer oder was hat ihm diese Idee in den Kopf gepflanzt? Hat die KI aus der Metapher vielleicht einen Gegenspieler, der will, dass wir aufwachen?
Oder mit Absicht, damit das einfach, ja, einem wie eine Filmidee vorkommt, falls jemand drüber nachdenkt. Dass man sagt, hey, das gibt's doch nur im Film, das habe ich doch im Film gesehen. Ne?
Ja.
Kann es ja gar nicht geben in echt.
Ja, das sind dann die wirklich noch ganz tief schlafen, ne? Weil seit den 50ern gibt es ja diese Andeutungen in Hunderten von Filmen. Da fliegt im Internet auch ein Video rum, das nennt sich Sie sagen es in Ihren Filmen.
Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, ja. Ja, wieder viele interessante, spannende Themen, über die man auf jeden Fall nachdenken kann in deinem Buch. Kurios, mysteriös, geheimnisvoll. Ein Streifzug durch Geschichte und Gegenwart, Teil 2. Gabriele, vielen, vielen Dank, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast, mir ein bisschen was über deine Bücher zu erzählen. Und wir werden uns mit Sicherheit in Zukunft noch das ein oder andere Mal sprechen. Ein bisschen
szenieren
über deine Bücher. Okay, dann sage ich mal vielen Dank.
Bedanke mich auch.
Bis bald, wir sind ja in Kontakt.
Genau.
Ciao, ciao.
Tschüss, Daniel.
Tschüss.